Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Wir hören 2. Petrus 3, 13 bis 18 und erheben uns vor Gottes Wort. Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, meine Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden befunden werdet. Und die Geduld unseres Herrn achtet für eure Rettung, wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Davon redet er in allen Briefen, in denen einige Dinge schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften, zu ihrer eigenen Verdammnis. Ihr aber, meine Lieben, weil ihr das im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum dieser ruchlosen Leute samt ihnen verführt werdet und fallt aus eurem festen Stand. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilands, Jesus Christus. Ihm sei Ehre, jetzt und für ewige Zeiten. Amen.
Amen.
Herr, rede du, dein Knecht hört. Dein Wort ist die Wahrheit, heilige uns in der Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, Herr, das Warten, das Warten. Wir warten, so beginnt Petrus hier. Wie oft wartet man aber vergebens? Erlauben Sie ein erfundenes Beispiel, das aber täglich in Deutschland passieren kann. Da soll ich jemanden vom Zug abholen und warte am Bahngleis. Da kommt die Ansage, wegen eines technischen Defekts kommt dieser Zug circa, sagen wir, 80 Minuten später. Was nun? Weiter herumstehen und warten, unschlüssig, starre ich auf die Anzeige. Dort steht immer noch, der Zug kommt bald. Nur noch wenige Minuten. Da höre ich eine neue Ansage. Dieser Zug fällt heute aus. Reisende können sich am Informationsschalter Taxigutscheine abholen und so weiter und so weiter. Anrufen kann ich den Erwarteten nicht. Ich muss warten, was passiert. Ob er nun ankommen wird und wie? Ähnliches kennen viele von uns. Bei der Bundeswehr sagten wir, die längste Zeit des Lebens wartet der Soldat vergebens. Irgendwann aber kommt doch der nächste Befehl zum Einsatz. Der Apostel Petrus nun kennt das Warten und er kennt auch die Ungeduld, die wir alle empfinden dabei. Er kennt sie nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern zuerst schon aus der Bibel. Als Mose 40 Tage ohne Rückmeldung auf dem Berg Sinai verschwand, machten sich die Israeliten eine Ersatzgottheit, das goldene Kalb. Mit dem Warten war auch die Versuchung da, sich das Erwartete selber herzustellen und dann das zu haben, worauf man eigentlich hoffte. Bitte alles, und zwar sofort. Vielleicht haben Sie von diesem neuen Kinofilm gehört, der genau das im Titel hat. Alles überall gleichzeitig. Englischer Titel: Everything Everywhere All at Once. Dieser Film bekam 7 Oscars. Aber Ungeduld ist ungesund. Ja, kann tödlich enden. Wir brauchen nicht wie in diesem Film Hilfe aus anderen Universen, sondern wir warten auf den neuen Himmel, auf die neue Erde und auf die Wiederkunft unseres Herrn. In den Versen vorher ist die Rede vom Tag des Herrn, der kommen wird wie ein Dieb, oder die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt. Verse 10 und 12. Es gibt nur eine Geschichte von der Schöpfung bis zur Vollendung, nicht unendlich viele Universen, in denen am Ende alles möglich ist oder gar alles gleichzeitig stattfindet. Diese vielen Universen sind doch kein besonders glaubwürdiger Mythos, um Hilfe oder eben eine Alternative für unser Leben zu erwarten. Wir warten auf die Wiederkunft Jesu. Das ist die Perspektive. Aber damit hat sich dieser Herr nun schon etwa 2000 Jahre Zeit gelassen. Nicht nur 80 Minuten am Bahnsteig. Mit jedem Tag scheint sich die Erfüllung dieser Verheißung weiter hinauszuschieben und unwirklicher, unglaubwürdiger zu werden. Was wollen wir nun? Auf die Anzeige starren und stehen bleiben? Oder, ohne Bild gesprochen, nehmen wir Gottes Anzeige, die Bibel, zum Anlass, unser Leben umzustellen? Die biblische Anzeige lautet immer noch: Der Erwartete kommt bald. Er kommt jeden Augenblick, wie ein Dieb in der Nacht. Sind wir bereit? Es gehört, liebe Freunde, zu den größten Missverständnissen des Christentums, dass man auf die Christen schaut und sagt, ja, die starren immer noch auf die Anzeige, die warten und es tut sich nichts. Sie werden einfach nur vertröstet auf das Irgendwann, auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Das ist dieses große Missverständnis, dass man die Erwartung des neuen Himmels und der neuen Erde als Vertröstung verunglimpfte. Wer sich um den Himmel kümmere, der könne die Erde nicht mehr verbessern. So oder so ähnlich kritisieren seit 200 Jahren die Sozialisten und Kommunisten. Vor allem diese. Lassen Sie mich kurz zitieren im Originalton, was Karl Marx dazu schrieb. Es ist das bekannte Zitat vom Opium des Volkes. Marx schrieb: Der Mensch macht die Religion. Die Religion macht nicht den Menschen. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur. Hier hat er noch ein Echo von Römer 8 drin. Die Religion ist der Seufzer der bedrängten Kreatur. Sie ist das Opium, das heißt das Betäubungsmittel des Volkes. Und weiter im Zitat: Die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volkes, das wäre die Forderung seines wirklichen Glücks. Ich muss die Religion aufheben, um wirkliches Glück herzustellen. Und Marx weiter: Die Kritik der Religion ist also im Keim die Kritik des Jammertales, dessen Heiligenschein die Religion ist. Zitat Ende. Vereinfacht gesagt, für Marx geht es in der Geschichte ganz um den Menschen. Der Mensch macht die Religion, nicht die Religion den Menschen. Gott hat hier nichts verloren. Offenbarung gibt es nicht. Religion ist menschengemacht. Und deshalb fragt Marx weiter: Wer hat das Sagen, wenn der Himmel leer ist und kein heiliges Buch mehr befragt werden kann? Was ist dann mit der Religion, wenn es die immer noch gibt, aber eigentlich keine Wirklichkeit Gottes dahinter steht? Marx hat das ganze Nachdenken über Geschichte auf die Machtfrage konzentriert. Und in diese Frage nach der Macht hat er die Religion eingezeichnet. Religion wird eingeordnet. Bei ihm und beim Friedrich Engels, wird Religion als Mittel der Mächtigen verstanden, die Menschen daran zu hindern, sich der Gegenwart wirklich zuzuwenden, endlich anzupacken, endlich ihre Verhältnisse zu verbessern und gegen ungerechte Zustände zu rebellieren. Nimmt man ihnen aber die Religion weg, dann würden sie endlich anfangen, die Welt zu verbessern. Und wenn man ihnen den Glauben belässt, dann finden sie sich damit ab, dass Geld und Macht so ungleichmäßig verteilt sind. Das ist die Grundthese von Marx und Engels, und die Nachwirkungen davon finden sich in der Zeitung jeden Tag. Vertröstung, Religion als Vertröstung. Was sagt die Bibel dazu? Ist Religion eine Vertröstung? Überraschung. Ja und nein. Ja, Religion ist auch nach der Bibel Opium, nämlich bei der Beschreibung der falschen Religion. Und nein, wenn die Bibel die Offenbarung Gottes verkündet. Ja, Religion ist Opium auch nach der Bibel, denn sie berichtet, wie Religion von den Königen des alten Israels, von den Römern, von den Ägyptern tatsächlich missbraucht wurde, ihre Herrschaft zu festigen und diese ungleiche Verteilung von Macht und Geld zu zementieren. Und viele Beispiele haben wir dazu in der Bibel. Saul, Jerobeam, Ahas und andere griffen ein in den priesterlichen Dienst, setzten Priester ein und ab entgegen dem Mosegesetz, wie es ihnen gefiel. Erfanden neue Kultorte, ja stießen die Verehrung anderer Götter an, statt den Gott zu ehren, der sie aus Ägypten führte. Vom goldenen Kalb hörten wir schon. Das ist das Ja, ja. Religion wird missbraucht von den Mächtigen der Welt. Sagt die Bibel ganz klar und kritisiert es auch an vielen Stellen. Und dazu tritt das kräftige Nein. Religion ist, wenn es der rechte Glaube ist, keine Vertröstung. Kein Mittel der Mächtigen, sondern das Mittel Gottes, Gerechtigkeit zu schaffen. In dem kräftigen Nein der Bibel sagt sie, dass die ganzen Fehlformen unter Gottes Gericht stehen. Gott will eben nicht, dass die sündhafte Vernunft des Menschen bestimmt, was zu glauben ist. Er will, dass wir allein dem vertrauen, was er von sich selbst gesagt hat. Wahrer Glaube wird von oben geschenkt. Falscher Glaube, und hier wäre die Bezeichnung Religion richtig, wächst von unten. Also nicht die natürliche Vernunft soll bestimmen, was wir glauben, auch nicht die Obrigkeit, sondern die Offenbarung Gottes durch seine Propheten und Apostel. Ihr Wort soll Glaube und Leben bestimmen und füllen. Und da lesen wir in diesem Abschiedswort des Petrus, dass das Leben des Christen nicht ein passives Warten ist. Wenn wir auf die Anzeige Gottes schauen, der Herr kommt bald, dann ist es nicht ein passives Warten, sondern ein aktives Streben nach Gerechtigkeit und Frieden. Vers 14, darum, meine Lieben, während ihr darauf wartet, seid bemüht, dass ihr vor ihm unbefleckt und untadelig im Frieden befunden werdet. Wer auf die neue Welt Gottes wartet, legt also nicht die Hände in den Schoß, sondern müht sich, ja strengt sich an. Und hier folgt für die Gegenwart weit mehr als Marx, Engels und die Vertreter des 20. und 21. Jahrhunderts in der Frankfurter Schule etwa wahrgenommen haben. Waren es denn nicht die Christen, die schon im Römischen Reich für die Krankenhäuser, für die Fürsorge, für ungewollte Kinder gesorgt haben, für Kindergärten später, Schulen und Universitäten? Waren es nicht die Christen, die den Geheimnissen des Schöpfers auf den Grund gingen und deswegen die Naturwissenschaft gefördert haben? Denken wir an Kepler, Newton und viele andere mehr. Wer den Glauben nur als Denksystem oder marxistisch gesprochen als Überbau über dem eigentlichen physischen Leben kennengelernt hat, der vergisst leicht, auf welch intensive Gestaltung des Lebens Petrus abzielt mit diesem: Wir warten auf den neuen Himmel und Erde darum. Während ihr darauf wartet, seid bemüht. Die Kirchengeschichte bestätigt es viel mehr, als die Geschichtsbücher in den Schulen uns glauben machen. Schauen wir uns also an, was das ist, unbefleckt, untadelig und im Frieden befunden zu werden. Petrus verwendet hier die Ausdrücke, die er im ersten Brief für das Opfer Jesu Christi verwendet hat. Im ersten Petrusbrief heißt es, Kapitel 1, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. 1. Petrus 1, 18 und 19. Und weil ihr das wisst, sollt ihr euer Leben in Gottes Furcht führen. Also damit seid ihr erlöst mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Ein untadeliges und unbeflecktes, wörtlich, in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments findet sich der erste Begriff sehr häufig für das hebräische Tamim, vollständig, unversehrt, vollkommen. Wandle vor mir und sei vollkommen, hat in 1. Mose 17 Gott dem Abraham gesagt. Und später in den Büchern 3. Mose und 4. Mose wird dieser Begriff sehr oft verwendet, um die Makellosigkeit des Opfers zu bezeichnen. Und das ist nun die gleiche Bezeichnung für das Opfer Christi und die Aufforderung an die Christen, da sie auf die neue Welt Gottes wartet, in der Gerechtigkeit wohnt, dass sie ebenfalls wie Christus an Christus Maß nehmen und vollständig, unversehrt sich erhalten für den Herrn. Das ist der erste Amomos, also untadelig. Und das zweite, da kommt Spill vor, Aspillu, ein Schmutzfleck. Im Englischen kennen wir das von dem Wort Spill, also etwas ausschütten, wie wenn ein Tintenfass ausgeschüttet wird und dann einen Fleck auf dem Tisch ergibt. Ja, also die gleiche Bezeichnung für Christus und für das vollkommene Opfer im Alten Bund. An unserer Stelle im zweiten Petrusbrief lautet nun die Argumentation, weil ihr auf die neue Welt Gottes wartet. Darum sollt ihr danach streben, Christus nachzueifern, der unbefleckt und untadelig war. Und weil ihr die neue Welt Gottes erwartet und weil ihr nicht mit den sündhaften Mitteln der alten Welt, sondern mit dem reinen Opfer Christi erlöst seid, darum strebt danach, euch selbst rein zu halten. Es ist interessant, dass die Mahnung zur Reinheit und Keuschheit für Christen hier nicht mit dem direkten Rückgriff auf das Gesetz und auf die Tradition begründet wird. Das geschieht an anderen Stellen auch, etwa in Römer 12, wonach wir unser Leben und unsere Leiber hingeben sollen, als Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Nein, hier in den Abschiedsworten des Apostels Petrus vor seinem Tod hat er das Ziel fest im Blick, die Wiederkunft des Herrn Jesus Christus, den neuen Himmel und die neue Erde. Lassen Sie es mich mit einem Fährmann vergleichen, der für sein Boot ein Stahlseil an jeder Seite des Flusses befestigt hat. Hinter ihm das Alte Testament und das Gesetz, vor ihm die Wiederkunft Jesu. An diesem Stahlseil nun zieht er sein Boot über den Fluss, hinüber zur Wiederkunft Jesu. Die Verbindung zum Gesetz und zum Alten Testament kann er nicht kappen, sonst würde niemand das Boot finden. Es gäbe gar keine Anlegestelle über den reißenden Fluss. Das Gesetz zeigt uns die Stelle, wo man zum Fährmann ins Boot steigen muss. Und wir bleiben mit dem Fährmann immer mit dem Gesetz verbunden, als Maßstab und Haltepunkt. Aber wonach er sich hier in seinen letzten Worten an die Gemeinde ausstreckt, ist die Wiederkunft Jesu, der Tag des Herrn. Und für diesen Herrn will er sich reinhalten. Es war für mich in der Vorbereitung spannend zu sehen, dass Paulus genauso argumentiert. Ich beschränke mich auf zwei Beispiele. Schauen wir den Beginn des ersten Korintherbriefes an. 1. Korinther 1, 4 bis 8. Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Also auch hier taucht die Erkenntnis auf, die wir gleich im 2. Petrus noch brauchen. Denn die Predigt von Christus ist unter euch kräftig geworden, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch auch festmachen bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Genau die gleiche Argumentation wie im 2. Petrus 3. Oder schauen wir den Anfang des Philipperbriefs an. Philipper 1, 9 bis 11. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung. Auch hier übrigens der Erkenntnisbegriff, brauchen wir gleich wieder. Sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei. Damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi. Erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Es gäbe noch weitere Beispiele aus den Thessalonicher und Timotheusbriefen. Es braucht also sowohl die Verankerung in der Schrift im Alten Testament als auch die kräftige Erwartung der Wiederkunft unseres Herrn, um in der rechten Spur zu bleiben, um sich makellos, fehlerlos zu erhalten und im Frieden befunden zu werden. Das ist die Botschaft Petrus in 2. Petrus 3, 14. Natürlich gibt es in diesem Leben noch keine Sündlosigkeit. Wir brauchen das Stahlseil, um unser Boot hinüberzubringen. Vom Gesetz bis zur neuen Welt Gottes. Von der Schöpfung bis zur Vollendung. Wir sind alle unterwegs. Auch wir Lehrer, schreibt Jakobus, verfehlen uns mannigfaltig. Umso mehr bitten wir Gott um den rechten Weg. Ein Mensch, der die Erwartung der neuen Welt Gottes besonders ernst genommen hat und auch diese Ermahnung, sich zu mühen, war Frederick Frenzen, 1852 bis 1908. Was Frenzen antrieb und anzog, war diese lebendige Erwartung der Wiederkunft Jesu Christi. Deshalb wurde er zu einer wichtigen Gründergestalt der Glaubensmissionen. Er reiste trotz der Verhältnisse in einem Zeitalter ohne Elektrizität weltweit als Evangelist herum, mobilisierte zur Mission und entwarf Strategien zur Weltmission. Als Evangelist bereiste er mehr als 50 Länder, evangelisierte bei jeder Gelegenheit in Kirchen, Universitäten, Gewerkschaftshallen und öffentlichen Lesesälen. Als erster führte er 1881 in Europa nach seinen evangelistischen Versammlungen sogenannte Nachversammlungen durch, die wir heute noch bei Pro Christ etwa kennen, wo die sich auf ein Leben mit Jesus einlassen wollen, noch zurückbleiben können zum persönlichen Gespräch. Er hielt Evangelisations- und Bibelkurse, baute zahlreiche Gemeinden auf und gründete allein 15 Missionsgesellschaften und 4 freikirchliche Gemeindeverbände, die größtenteils bis in die Gegenwart wirksam sind. Darunter den Wandsburger Diakonieverband in Preußen, aus dem später der Deutsche Gemeinschaftsdiakonieverband und die Marburger Mission hervorgingen, die finnische Allianzmission, die norwegische Allianzmission, die finnische Frauenmissionsvereinigung, die deutsche China-Allianzmission, die Schweizer Allianzmission, die schwedische Mongolenmission und einiges mehr. 1895 schrieb er Folgendes in seinem Artikel »Hüter ist die Nacht schier hin«, Zitat: »Das Ende dieses Jahrhunderts naht mit raschen Schritten. Und damit naht auch nach dem Gedanken vieler Gläubiger das Ende des gegenwärtigen Zeitalters. Obwohl ich nie zu denen gezählt habe, welche sich bemühen, Zeit und Stunde zu ermitteln, in welcher der Herr kommt, sondern lieber zu denen gehöre, die allezeit wachen, nicht wissend, wann der Herr des Hauses kommt, so sehe ich doch an den vielen deutlichen Zeichen, welche das Ende des Zeitalters ankündigen, dass das Ende wirklich nahe ist. Zitat Ende. Frederick Frenzen in der Zeitschrift China-Bote 1895. Er hat also eine ganz lebendige Naherwartung gehabt. Das war vor über 100 Jahren. Wie viel mehr Zeichen aus Matthäus 24, aus den Endzeitreden Jesu sind inzwischen noch mehr da. Ich denke, dass wir wirklich damit rechnen müssen, dass der Herr bald wiederkommt. Und wenn wir damit rechnen, dann werden wir auch dieses in dieses Mühen hineinfinden, von dem Petrus hier so beredt spricht. So, und das war mein erster Punkt hier. Naherwartung und Heiligung gehören zusammen. Wahrer Glaube ist nicht Vertröstung, sondern führt in zielgerichtete Aktivitäten. Sie finden diese These auch auf dem kleinen Blatt. Das zweite, aus Vers 15 und folgende, bewahren. Warten und jetzt bewahren. Das Zeugnis für diese Ermahnung. Wie auch unser lieber Bruder Paulus geschrieben hat. Ja, wie ist es mit dem Zeugnis für diese Ermahnung? Wir sollen, schreibt Petrus, die Geduld Gottes für unsere Rettung achten. Und genau an diesen Punkt erinnert er sich an seinen Mitapostel Paulus, von dem er sich beeilt zu sagen, dass diesem große Weisheit gegeben ist. Ich hatte ja vorher schon einige Stellen aus den Paulusbriefen angeführt, wo Paulus auch Naherwartung und die Heiligung des christlichen Lebens miteinander verknüpft. Und daran erinnert sich Petrus auch. Er kannte die Schriften seines Mitapostels. Von der Geduld Gottes also hat auch unser lieber Bruder Paulus in allen seinen Briefen geschrieben. Nach der ihm gegebenen Weisheit wohlgemerkt. Er sieht den Apostel Paulus bereits als inspiriert an. Ich denke, das ist keine Überinterpretation. Er hat Weisheit gegeben und wenn wir jetzt die weiteren Angaben über Paulus dazu nehmen, werden wir gleich sehen, wie hoch er die Schriften des Paulus geschätzt hat. Die Formulierung ist sehr wichtig. Petrus verrät, wenn er alle seine Briefe sagt, und zwar in Vers 16 am Anfang, davon redet er in allen Briefen, dann sagt er damit, dass es offenbar eine feste Gruppe von Paulusbriefen gibt, die in den Gemeinden herumgereicht werden, abgeschrieben und vorgelesen werden, weil sie so große Autorität genießen. Und er sagt auch, ja, in diesen Briefen gibt es einige Dinge, die nicht jeder versteht. Da sind einige Dinge, die die Unwissenden und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis. Es sind bestimmte Dinge, um die es hier geht. Also nicht um verschwurbelte Formulierungen, die man sich in einfache Sprache zurechtbiegen könnte. Nein, es geht um Dinge, die man eben nicht vereinfachen darf. Nicht alles in der Theologie ist leicht. Zumindest nicht für alle. Luther sagte einmal von der Bibel, die Heilige Schrift ist wie ein Fluss, in dem ein Elefant schwimmen muss und ein Lamm gehen kann. Der Elefant, der sich doch sehr ein Elefantengedächtnis hat, der sich weise dünnt, aber der kommt da nicht richtig vorwärts. Aber ein Lamm, ein reines Tier, kommt hier vorwärts. Und darin liegt, denke ich, auch ein Grundirrtum vieler moderner Bibelübersetzungen, die davon ausgehen, es könnte alles immer noch ein wenig einfacher gesagt werden. Aber nicht die Bibel soll vereinfacht werden, nicht die Bibel soll uns angeschmiegt werden, sondern wir sollen der Bibel angeschmiegt werden. Die Unwissenden, sagt Petrus, die Unbelehrten oder die Unbelehrbaren, also wörtlich die Nichtschüler, Amathetes, das Gegenteil von Jüngern, diese Leichtfertigen neigen dazu, sich aus den Paulusbriefen dieses oder jenes herauszuholen und sie zu verdrehen. Die Ungelehrten oder Unbelehrbaren. Und die sind auch leichtfertig, weil sie zu wenig von der Sache verstehen. Ja? Manchmal verstehen wir zu wenig von einer Sache, aber wissen nicht, dass wir zu wenig Kenntnis haben. und überschätzen unsere Kompetenz. Das betrifft viele Gebiete des Lebens, in denen wir nicht ausgebildet sind. Und hier geht es um die Paulus-Exegese. Ich nehme an, dass Petrus hier an die Stellen bei Paulus denkt, wo Paulus die Freiheit des Christen betont. Zum Beispiel im Galaterbrief. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Lasst euch nicht wiederum in das knechtische Joch einfangen. Und manche machen dann daraus die vollkommene Freiheit vom Gesetz. Petrus hatte in Kapitel 2 nämlich schon einiges über diese Leute gesagt, die gewisse Stellen bei Paulus herausnehmen und eine Freiheit zur Sünde versprechen. In 2,19 schreibt Petrus, sie versprechen ihnen Freiheit, obwohl sie selbst Knechte des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwunden ist, dessen Knecht ist er geworden. Denn wenn sie durch die Erkenntnis unseres Herrn und Heilands Jesus Christus entflohen sind dem Unrat der Welt, werden aber wiederum in diesen verstrickt und von ihm überwunden, dann ist's mit ihnen am Ende ärger geworden als vorher. 2. Petrus 2, 19 und 20. Also, Petrus beruft sich auf Paulus, auf den richtig zu verstehenden Paulus, nicht einen verdrehten Paulus-Text, dessen Verdrehung zur Verdammnis führt. Gott und sein Wort lassen sich nicht spotten. Bleiben wir noch einen Moment bei diesem Vers 16 hier in unserem Predigttext, weil diese Anführung von Paulusbriefen durch Petrus noch eine wichtige Botschaft enthält, und zwar über den Weg, den die Briefe des Neuen Testaments nahmen, bevor unsere abgeschlossene Bibel vorlag. Es gab, wie schon gesagt, offenbar bereits zur Zeit des Petrus eine feste Gruppe von Paulusbriefen, die auch in den Gemeinden auf dem Gebiet der heutigen Türkei bekannt waren, die Paulus nicht anschrieb. Es war aber nicht nur irgendeine Briefsammlung, sondern Petrus nennt diese sogar Schrift, Graphä. Wir kennen das Wort Grafik, grafisch, Biografie und so weiter. Überall steckt Graphä drin, Schrift. Wenn Petrus sagt, wie auch die anderen Schriften, dann geht es nicht um irgendwelche Handschriften, die jeder verfassen kann, sondern um die Sammlungen der heiligen Schriften. Die Schrift ist im Neuen Testament zunächst einmal das Alte Testament. Jesus fragt die Schriftgelehrten, habt ihr nie gelesen in der Schrift? Den Sadduzäern sagt er, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt noch die Kraft Gottes. Das Wort der Schrift muss erfüllt werden, sagte Petrus selbst den anderen Aposteln in Apostelgeschichte 1. Oft heißt es einfach die Schrift in der Einzahl. Das Besondere an unserer Stelle ist nun, dass Petrus auch die Paulusbriefe als Schrift bezeichnet. Dass Paulus ein von Gott inspirierter Briefschreiber war, ist also nicht erst die Erfindung späterer Jahrhunderte von irgendeiner Großkirche, die mal eigenmächtig dekretiert hat, was in den Kanon gehört und was nicht. Sondern die Inspiration des Paulus war den Aposteln von Anfang an klar. Vielleicht nicht zur Zeit, als es noch Streit zwischen Paulus und Petrus gab, aber hier am Ende des Lebens des Petrus kommen sie vereint zusammen. Der anfängliche Streit ist jedenfalls vorbei. Sie kommen zusammen in dem gemeinsamen Zeugnis. Achtet die Geduld des Herrn für eure Rettung und spielt nicht damit, sondern bemüht euch, für den wiederkommenden Herrn untadelig zu bleiben. Lasst euch nicht durch falsche Auslegungen von Paulusbriefen oder anderen Schriften hinreißen, mit der Sünde zu spielen. Denn wer mit geistlichen Dingen spielt, verliert immer. Wer mit geistlichen Dingen spielt, verliert immer. Das ist Vers 17. Ihr fallt dann aus eurem festen Stand. Das war zweitens bewahren. Das Zeugnis für diese Ermahnung eint die Zeugen des Neuen Testaments. Das dritte und der letzte Vers, 18, wachsen in der Gnade und Erkenntnis Christi. Bevor ich diesen dritten und letzten Punkt ausführe, müssen wir wie beim ersten Punkt über eine Barriere schreiten, die der Zeitgeist, oder sagen wir biblisch der Teufel, vor den Glauben gesetzt hat. Es geht um den Irrtum, beim christlichen Glauben gehe es wie bei allem Spirituellen um eine Art Geborgenheitsgefühl, also etwas Emotionales, etwas rational nicht recht Fassbares, etwas, was man sprachlich gar nicht richtig ausdrücken könnte. Der Urtheologe des Neuprotestantismus, Friedrich Schleiermacher, nannte es das Gefühl schlechthiniger Abhängigkeit. Um dieses Gefühl zu erzeugen, brauche man nicht viel geistigen Aufwand. Eine gute soziale Gemeinschaft ist dabei das Wichtigste. Lange Predigten können sogar dabei stören. Und so wurden die Predigten immer kürzer und die Musikzeiten in den Gottesdiensten immer länger. Die Bibelkreise konnten die Kreise, die sich vor allem um die Bibel drehten, konnten sich mit anderen Dingen beschäftigen. Doch überlegen wir, hat sich der Schöpfer das mit dem Lernen nicht etwas anders gedacht? Der Mensch muss, anders als die Tiere, in allen Lebensbereichen durch ein jahrelanges Lernen gehen. Durch eine lange Kleinkindphase, in der sogar der Stuhlgang mühsam geübt wird. Das Essen mit Messer und Gabel, ganz zu schweigen vom Spielen eines Musikinstruments, einer langen Schulzeit, einer Ausbildung, ein Handwerk oder ein jahrelanges Studium, bevor ein Mensch endlich einmal selbstständig wird und Verantwortung übernehmen kann. Und da meinen wir bei den Dingen des Glaubens, wo es um die unsichtbare und wunderbare Welt Gottes geht, da könnte man sich mit ein paar angenehmen Gefühlen begnügen? Was für eine teuflische Verdrehung der biblischen Botschaft. Petrus, ja Gottes Wort selbst, will uns Gnade und Erkenntnis geben. Wachset aber in der Gnade und in der Erkenntnis Jesu Christi. Das Lernen der göttlichen Dinge wird, wer es ernsthaft betreibt, die höchste Genugtuung des Menschen sein, sein wahres Glück, seine beste Veredelung. Und dabei ist die Reihenfolge hier nicht zufällig. Gnade zuerst und dann die Erkenntnis. Die Gnade umgreift unser ganzes Leben vor Gott. Ohne sie wären wir längst tot und schmorten in der Hölle. Dann aber die Erkenntnis. Die Erkenntnis wird eben nicht schlecht gemacht, wie das manchmal der Fall ist, in einem schrecklichen geistlichen Spießbürgertum, wie es heute manchmal anzutreffen ist, wenn Glaube und Denken entgegengesetzt werden. Nein, rechter Glaube erstrebt Erkenntnis. Sonst wird er die Beute der haltlosen Irrtümer nach Vers 17. Und die Erkenntnis richtet sich im Kern auf Jesus Christus. Wieder wie es Paulus gesagt hat, ihn, Christus, will ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Die Makellosigkeit des Opfers schimmert hier wieder durch. Genauso in Epheser 4, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Ja, Petrus nimmt also hier am Ende nicht nur Paulus auf, sondern auch die Gedanken, die er selbst am Anfang des Briefes formuliert hatte. Uns ist göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis. Kapitel 1, Verse 4 und 5. Gott begegnet euch nämlich im Wort. Und im Wort, wenn ihr das studiert, werdet ihr der göttlichen Natur teilhaftig. Nicht durch Arbeit an einem Bild, nicht ein Gottesbild, sondern das Wort Gottes ist zu verehren. Und mit der Veredelung der Sprache, die sich dann bei uns einstellt, wird der Mensch selbst veredelt. Was fördert nun geistliches Wachstum und was hindert es? Ich möchte das ein wenig ausdeutschen, was Petrus hier am Ende schreibt in Vers 18. was geistliches Wachstum fördert, ist erstens geistliche Regelmäßigkeit einüben. Das heißt, regelmäßiger Umgang mit der Heiligen Schrift, Besuch des Gottesdienstes, des Abendmahls, gute geistlich-theologische Lektüre. Und dazu das Antwortgeben. Wer regelmäßig von Gott aufnimmt, wird ihm auch regelmäßig im Gebet antworten. Beim Beten des Vaterunser und die Psalmen einbeziehen. C.S. Lewis ging je vom Vaterunser aus und hängte, wie er sagte, persönliche Girlanden an, seine Verzierungsnoten. Diese Dinge sind alle unverzichtbar, wenn unser Lebensbaum weite Zweige bilden soll. Oder wenn unser Lebensbaum heftigen Wind ertragen können soll, dann müssen die Wurzeln tief gehen. Zweitens, der Alltag. Fällen wir entschlossene Entscheidungen. Wir können nicht jeden Werbeprospekt durchblättern, der im Briefkasten landet, und nicht jedem Link im Internet nachgehen. Es kommt zu viel Minderwertiges. Drittens, das Gesetz vom Nehmen und Geben beachten. Gott segnet mich, damit ich ein Segen für andere sein kann. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt es auch. Und viertens, Bescheidenheit. Durch Gottes Gebote, beziehungsweise im Gewissen, gewinnen wir immer größere Sündenerkenntnis. Wer denkt, immer heiliger zu werden oder gar zu sein, wird nur hochmütig. Wer in der Sündenerkenntnis zunimmt, nimmt auch zu im Bedürfnis nach Wort Gottes und Abendmahl. Von diesen vier Dingen, die das geistliche Wachstum fördern, können wir auch die vier Dinge ableiten, die es hindern. Erstens, die fehlende Regelmäßigkeit im Umgang mit der Heiligen Schrift. Zweitens, Faulheit oder falsche Betriebsamkeit, die sich mit tausend Dingen beschäftigt, aber das eine, was Not tut, missachtet. Das dritte, sich treiben lassen, sei es vom Harmoniebedürfnis oder vom Jähzorn. Und viertens, wo ich sagte, die Bescheidenheit und die Sündenerkenntnis, was geistliches Wachstum hindert, ist die fehlende Ehrlichkeit mit sich selbst. Wie Adam und Eva im Paradies Sünde mit Sünde entschuldigt haben. Und sie sagten, oder wir sagen heute, meine Eltern, meine Frau, mein Mann hat mir ja so und so getan, darum bin ich so, darum habe ich so und so gehandelt. Vor Gott keine Entschuldigung. Nur das Opfer Christi ist eine Entschuldung. Das waren die je vier Punkte zum geistlichen Wachstum. Warten, bewahren, wachsen. So können wir unseren Predigttext zusammenfassen. Erstens, das andrängende Warten auf den Tag des Herrn. Von innen gesehen ist christliches Leben passiv im Empfangen der Gnade. In Rechtfertigung und Heiligung, alles wirkt Gott. Doch von außen gesehen, wenn es recht ist, ist es aktiv wie Radfahren. Wer stehen bleibt, fällt um. Zweitens, das Bewahren. Die Zeugen für das aktive Warten sind Petrus und Paulus und im Grunde die ganze Schrift. Ohne das gemeinsame Zeugnis der Apostel und des Alten Testaments wären wir haltlos. Wir müssen es bewahren. Sonst gibt es, drittens, kein Wachstum in Gnade und Erkenntnis. Die Erkenntnis richtet sich auf Christus. Und auch hier fällt einem wieder Paulus ein, der sagte, ich halte dafür, dass ich unter euch nichts zu wissen hatte, außer Christus, den Gekreuzigten. Er ist das letzte Ziel der Erkenntnis. Das Kreuz ist das Zentrum der Weltgeschichte. Erkenntnis in Christus haben und Erkenntnis über Christus haben, das sind die Mittel geistlichen Wachstums. Je mehr wir Christus vertrauen, desto mehr werden wir seine Gnade anrufen. Je mehr wir von ihm wissen, desto mehr wird sich diese Anrufung auch auf unser ganzes Leben auswirken und auffächern. Petrus hat in seinem Brief auf jeden persönlichen Gruß und jedes Schlusswort verzichtet. Mit dem Lobpreis des Schöpfers, des Erlösers und mit einem kräftigen Amen schloss er. Er hatte dann nicht mehr zu sagen. Er wusste, dass sein Hinscheiden nahe ist. Kapitel 1. Aber nicht sein Hinscheiden ist das Bestimmende. Er streckt sich aus nach der Wiederkunft Christi. Ich denke, wir sollten auch die Wiederkunft Christi zuerst erwarten. Nicht unseren eigenen Ruhestand oder unser Hinscheiden. Ja, das ist das Erste, was wir erwarten sollten. Und uns von daher makellos, untadelig, unbefleckt im Frieden erfinden lassen. Ja, wir warten. Aber diese Zeit ist nicht leer und schon gar nicht vergeblich. Sie ist die Ankleidekammer für die Ewigkeit. Amen.